Ich will ungern im hohen Alter von meinem Lebensstandard abrücken, weil ich eine ganz andere Philosophie habe. Die meisten sagen, ich bin froh, wenn ich 65 bin und in Rente gehen kann. Die haben teilweise ja schon genau Zentimetermaß und schneiden ab und dann ist es endlich soweit. Das funktioniert oder um genau, aber der Betrag, der rauskommt, langt ja bei den meisten hinten und vorne nicht.
Hallo und herzlich willkommen zu Alles geregelt, dem Arbeitgeber-Podcast der IKK Klassik. In unserem Podcast befassen wir uns mit Themen und Fragestellungen, die für alle interessant und wichtig sind, die in Führungsverantwortung, unternehmerischer Verantwortung oder Personalverantwortung stehen. Heute geht es um das Thema Beschäftigung oder Arbeit im Ruhestand. Dafür habe ich wieder Gäste, den wahrscheinlich ältesten Gast in unserem Podcast, zumindest bisher, noch aktiver Handwerker, Peter Oetenbroek. Hallo Peter.
Guten Tag.
Ich werde gleich noch ein bisschen mehr zu dir sagen und dich auch weiter vorstellen. Und da wirst du auch ein bisschen selber was dazu sagen. Ich habe aber auch noch einen Experten dabei. Natürlich wieder aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht wird Stefan Jung uns wieder unterstützen. Hallo Stefan.
Grüß dich, Kai.
Ja, ich bin Kai Holm, Trainer bei der IKK Klassik als Personalentwickler unterwegs. Und dementsprechend darf ich heute durch den Podcast führen. Peter, du bist 81 Jahre alt, ist das richtig, nach meinen Unterlagen? Und gelernter Karosseriebauer. Und nun bist du auf den Dächern von Hamburg unterwegs mit 81 Jahren. Erzähl ein bisschen was von dir.
Aber nicht mehr so lange, denn ich werde dieses Jahr 82 Jahre alt. Und jetzt ist es langsam soweit nach 43-jähriger Selbstständigkeit. Und in dem Alter kann er sagen, dass ich also nächste Woche ein Arbeitsjubiläum habe, was, glaube ich, ziemlich selten ist. 65 Jahre Arbeitsleben. So, und das war nie mein Ziel, aber das hat sich auch irgendwie ergeben. Der Grund, weshalb ich noch arbeite, ist, mich mit einem Satz zu sagen, das ist etwas umfänglicher.
Will ich dich da mal direkt unterbrechen? Da werde ich gleich nochmal ein bisschen mehr zu fragen, ein bisschen konkreter auch zu fragen.
Okay.
Weil wir ja ein paar unterschiedliche Aspekte deines Berufslebens ja auch beleuchten wollen.
Ja, gut.
Einmal hast du ja eben gesagt, dass du quasi dein Rentenalter kurz bevorsteht, also unter dem Aspekt, dass du dann auch in Rente gehen willst. Und genau das soll ja auch unser Themenschwerpunkt ja heute auch sein. Erst einmal kurz vielen Dank schon mal für deine Vorstellung. Ich frage gleich noch ein bisschen mehr und bohre da noch ein bisschen nach. Du kannst ja sicher sein.
Habe ich kein Problem.
Das ist gut. Stefan, wenn du das Thema Beschäftigung oder Arbeit im Ruhestand oder in den Zeiten Ruhestand beleuchtest, auf welche Punkte guckst du da ganz genau, wenn du jetzt aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht das betrachtest?
Ja, das Schöne ist ja, dass das Thema bei uns immer größere Bedeutung hat, also insgesamt in Deutschland, weil halt die Beschäftigung im Alter immer wichtiger wird. Einmal sind die Renten relativ gering, wir haben ein riesen Rentenproblem für die Zukunft, dass wir den Rentenbeitrag einigermaßen stabil halten können. Mittlerweile heißt es ja, das Rentenniveau soll auf 48% festgeschrieben werden und dementsprechend haben wir hier ein schönes Seminar zu diesem Thema und da geht es eigentlich um die Schwerpunkte, ab wann kann ich überhaupt in Rente gehen, was kann ich hinzuverdienen, welche Möglichkeiten gibt es weiterhin Rentenversicherungsbeiträge einzuzahlen und dementsprechend auch eine höhere Rente später mal zu erzielen.
Ja, Peter, wenn du sagst, aus deiner Sicht, du bist nächstes Jahr mit 65 Jahren Berufsleben unterwegs und der Stefan hat gerade angesprochen, wann kann man überhaupt in Rente gehen und da haben wir ja so ein bisschen mit 65 Jahren ist da ja schon was möglich. Stefan, wie ist das? Wann kann man denn genau in Rente gehen und wie sind da so die Bedingungen für?
Man kann sogar früher auch in Rente gehen. Die Begrifflichkeiten, die der Gesetzgeber hier vorgegeben hat, sind aber leider ein bisschen missverständlich. Es gibt eine Rente für besonders langjährig Versicherte. Das ist das 65. Lebensjahr. Hier ist die Voraussetzung, dass man 45 Beitragsjahre eingezahlt hat. Dann kann man also mit 65 gehen, immer ab dem Jahrgang 1964. Man kann auch früher gehen, das ist dann die Rente für langjährig Versicherte. Hier kann man nach 35 Beitragsjahren schon mit 63 in Rente gehen, aber mit Rentenabschlägen. Und wenn ich das nicht will und noch keine 45 Jahre habe, dann ist die Regelaltersrente, und die geht eigentlich ab dem Jahrgang 1964 erst mit dem 67. Lebensjahr los. Aber so du oder ich zum Beispiel, wir haben unsere 45 Beitragsjahre hoffentlich dann irgendwann mal erreicht. Wir können mit 65 abschlagsfrei in Rente gehen. Wie gesagt, mit 63 mit Abschlägen, ansonsten mit 67.
Das heißt, wenn wir so beschäftigt bleiben, wie wir es jetzt sind, könnten wir das genauso tun und die gesetzliche Grundlage.
Genau.
Peter, komme ich denn mal genau unter dem Aspekt mal auf dich zurück. Und wie gesagt, du bist über 80 Jahre alt, so lange im Berufsleben aktiv. Wie ist es denn mit deiner Rente in Anführungsstrichen?
Meine Rente ist eine Minimalrente geworden. Und das aber auch beabsichtigt, nachdem ich mich also selbstständig gemacht hatte 1982, das heißt, ich bin jetzt 43 Jahre selbstständig und habe dann nicht weiter eingezahlt in die Rentenkasse, sodass die Rente heute natürlich ja relativ gering ist. Zusätzlich habe ich aber meine Altersversorgung anders angelegt, indem ich eine Lebensversicherung abgeschlossen habe, die mit 60 Jahren ausgezahlt wurde. Aber da dieser Versicherungsbetrag weniger geworden ist. Warum? 2008, wir können uns alle erinnern, war die große Finanzkrise. Die ganzen Aktien und die, wo meine Lebensversicherung praktisch angelegt war, habe ich dort einen erheblichen Teil meiner Lebensversicherung verloren, sodass der Plan neu gestrickt werden musste. Das hieß also nicht mit 60, als ich ausgezahlt wurde, aufhören, sondern meine Pläne waren dann immer, wir gucken mal, was in 5 Jahren ist. Das war 65.
Also 5, das war dann der Plan B sozusagen.
Der Plan B, in 5 Jahren haben wir gesagt, gucken wir uns das nochmal an. Da kam ja dann die Rente, die vorher angespart, mit 65 wurde das ausgezahlt oder bezahlt, bis heute ja. Und der Plan war ja, dass ich dann den kleinen Betrag der Rente aufstocke durch einen Teil der Lebensversicherung, sodass irgendwann unterm Strich ein gutes Einkommen mit dem Auskommen übereinstimmt. Das hat aber auch nicht funktioniert.
Dann kommt Plan C.
Weil, es ist ganz entscheidend, ich will ungern im hohen Alter von meinem Lebensstandard abrücken, weil ich eine ganz andere Philosophie habe. Die meisten sagen, ich bin froh, wenn ich 65 bin und in Rente gehen kann. Die haben teilweise ja schon genau Zentimetermaß und schneiden ab und dann ist es endlich soweit. Das funktioniert oder umständen auch, aber der Betrag, der rauskommt, langt ja bei den meisten hinten und vorne nicht. Und da ich also, wie gesagt, meinen Lebensstandard, den ich mir ererbelt hatte, aufrechterhalten wurde, musste ich ja sehen, dass ich weiter erbe. Das hatte sonst nicht funktioniert. Und das ist bis heute der Fall. Von 65 wurde 75. Und nun muss man auch sagen, meine handwerkliche Position am Markt ist eigentlich eine recht gute. Ich brauchte bisher nicht 1 Millimeter Werbung machen, sondern das geht von Mund zu Mund. Die beste Werbung ist eben die Empfehlung von anderen und das hat also bis heute geklappt. Ja, und insofern bin ich auch noch ein gefragter Mann. Das ist ja auch nett und das ehrt einen ja auch. Und jetzt komme ich langsam in den Genuss, dass ich also nicht mehr alles annehmen will und auch nicht muss, weil ich mir das jetzt ein bisschen aussuchen kann. Der Zeitpunkt des Endes ist also in Sicht. Ich habe noch 2 laufende Objekte, die ich fertig machen will und muss. Ich kann meinen Kunden jetzt nicht hängen lassen, weil ich einfach sage, ich bin nicht mehr da, sondern die bereits angefangene Arbeit muss erledigt werden. Und ich habe auch ein Versprechen abgegeben, ganz leichtsinnig und leichtfertig. Und dieses Versprechen muss ich jetzt auch endlich mal einlösen, weil ich gesagt habe, dieses Jahr ist Schluss und es muss ja auch irgendwann mal vorbei sein.
Also zielgerade Arbeitsleben.
Jawohl. So. Dann kommt der Unruhestand.
Ja. Peter, du hast eben die 18 Jahre Pflichtbeiträge in deine Handwerkerpflichtversicherung angesprochen, die Rentenkasse angesprochen. Stefan, was hat das auf sich?
Ja, der Gesetzgeber hat hier ja einen Schutz Bedürfnis eigentlich für selbstständige Handwerker ins Leben gerufen und hat tatsächlich gesagt, grundsätzlich ist der Selbstständige ja rentenversicherungsfrei, aber Handwerker, die in die Handwerksrolle A eingetragen sind, also selbstständige Handwerker, müssen mindestens 18 Jahre lang pflichtversichert sein der Rentenversicherung, damit man sich hier zumindest so einen Mindestanspruch in irgendeiner Form erwirkt. Und dann kann man sich nach diesen 18 Jahren entscheiden, bleibe ich weiterhin Mitglied der gesetzlichen Rentenversicherung? Mittlerweile ist es eigentlich eine ganz gute Rendite, die es da gibt. Oder so so wie es der Peter halt gemacht hat, sorge ich privat vor.
Mit offensichtlicher einem Risiko, wenn ich privat vorsorge. Ich glaube, das ist der Haken an der Geschichte.
Genau, das ist halt das Problem. Als freiwilliges Mitglied in der Rentenversicherung kann ich über meine Beitragshöhe zum Beispiel selber bestimmen. Habe ich hohe Einkünfte, kann ich hohe Rentenversicherungsbeiträge zahlen. Es gibt natürlich auch hier einen Mindestbeitrag. Und da hat man noch die Möglichkeit, sich ja 5 Jahre auf die Hälfte des Beitrags praktisch zu verzichten, dass ich nur die Hälfte des Mindestbeitrages einzahle, damit es am Anfang der Selbstständigkeit dann, wenn ich vielleicht auch die 18 Jahre schon habe, nicht ganz so teuer wird.
Nun ist der Peter ja selbstständig, wie wir jetzt schon mehrfach gehört haben. Jetzt gibt es ja auch, ich nenne es jetzt mal bewusst, eine andere Sorte von Rentnern, die in Beschäftigungsverhältnissen möglicherweise sind. Also der klassische Arbeitnehmer, der dann irgendwann in Rente geht und möglicherweise weiterarbeitet oder Renten bezieht. Stefan, was hat es dann im Unterschied zur Pflichtversicherung als Selbstständiger da auf sich?
Insgesamt hat der Gesetzgeber das Flexi-Rentengesetz die Möglichkeit geschaffen, im Alter weiterhin Rentenversicherungsanteile zu erwerben. Man kann sich also weiterhin Pflichtbeiträge praktisch einzahlen und die Rente wird, und das ist halt neu gegenüber dem alten Recht vor dem Flexi-Rentengesetz, neu ist halt, dass die Rente jedes Jahr neu berechnet wird mit den neuen Bausteinen, die praktisch jedes Jahr dann auch so dazukommen.
Also so ein bisschen Dynamisierung, genau, durch mehr, ja, Arbeit oder richtig, durch weitere, ja, Arbeit.
Ich habe also die Möglichkeit, einmal zu sagen, wenn ich in Rente gehe, bei mir zum Beispiel mit 65, ich verzichte 2 Jahre auf die Rente, will ja gar keine Rente haben, zahle weiterhin ein, dann hätte ich hier sogar eine Rentensteigerung, man sagt im Durchschnitt von über 17%. Oder ich sage, ich bekomme die Rente, zahle trotzdem weiterhin Rentenversicherungsbeiträge ein und die Rente steigt jedes Jahr an. Also wirklich attraktiv, auch für den Rentner, für den beschäftigten Rentner, weiterhin Rentenversicherungsbeiträge einzuzahlen.
Und daher kommt dann wahrscheinlich auch der Name Flexi-Rente, dass ich höchstmögliche Flexibilität habe mit der Fragestellung, wann gehe ich in Rente und wie hoch ist die möglicherweise, wenn ich einen Sockel habe, wovon ich ausgehe und dann noch weiter arbeite und trotzdem Beiträge zahle.
Genau.
Da möchte ich dann auch nochmal krankenversicherungstechnisch nochmal, wenn ich dich schon da habe, das Thema ansprechen. Wie ist es denn mit der Krankenversicherung? Auf der einen Seite, Peter ist selbstständig. Wie bist du krankenversichert?
Ich bin Krankenversicherer bei einer gesetzlichen Krankenversicherung und zahle dort den freiwilligen Beitrag.
Freiwilligen Beitrag als Selbstständiger.
Als Selbstständiger.
Genau. So, wie funktioniert das, Stefan?
Also hier ist insgesamt die Beitragsberechnung ein wenig ungerecht. Das hat der Gesetzgeber leider noch nicht in irgendeiner Form bereinigt. Der Selbstständige, so wie der Peter, zahlt von seinen kompletten Einkünften bis zur Beitragsbemessungsgrenze Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Also sowohl von seinem Arbeitseinkommen als auch von seiner Rente, von seinen Kapitalerträgen und alle Einkünfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes werden hiermit berücksichtigt. Der größte Vorteil in der Beitragsberechnung in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, dass der beschäftigte Rentner nur von seiner Rente, von seiner Betriebsrente oder auch von selbstständiger Tätigkeit zahlt. Ja, alle anderen Einkünfte werden hier also nicht mit berücksichtigt. Und wenn ich wirklich nur eine kleine Rente habe als Rentner, unabhängig, ob ich noch nebenbei arbeite oder nicht, zahle ich auch nur von dieser kleinen Rente ganz normal Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Also ein Riesenvorteil immer gegenüber der freiwilligen Mitgliedschaft, aber noch ein größerer Vorteil gegenüber der privaten Krankenversicherung, der ja die Beitragseinnahmen relativ egal sind. Da geht es ja nur nach Risiko und nach Alter und dementsprechend muss man halt bei der privaten weitaus mehr zahlen als bei der gesetzlichen Krankenversicherung.
Das heißt also, was wären denn das so für typische Einnahmearten, den Unterschied, die du da ansprichst? Ich könnte mir vorstellen, wenn ich als Altersvorsorge wird ja oft genug auch die Vermietung oder Mietwohnung oder so irgendetwas angesehen. Wenn ich also Mieterträge habe, habe ich beim Beschäftigten keine Beiträge, aber als Selbstständiger oder freiwillig Versicherte dann hätte ich Beiträge darauf.
Genau, der freiwillig Versicherte zahlt bis zur Beitragsvermessensgrenze von allen Einkünften, die er hat.
Ah, okay. Das ist natürlich dann schon ein beträchtlicher Unterschied. Wenn du denn in Rente gehst, also hoffnungsfroh geht dein Plan C oder D, im Übergang sind wir denn ja, geht dann auf. Was willst du denn dann machen mit deiner Zeit und nicht mehr auf den Dächern Hamburgs herumkrabbeln, wie du vorhin gesagt hast?
Keiler, kann ich dir mal ein Angebot machen. Komm doch mal zu mir in den Garten, dann verhandeln wir mal den Preis und dann machen wir eventuell gemeinsam Gartenarbeit. Oder wenn du zu teuer bist, mach ich das alleine.
Okay, dann überlasse ich dir das weiterhin.
Der Kai ist bestimmt zu teuer.
Das heißt, du willst dich deinem Garten frönen.
Muss ich ja. Das sind ja alles Dinge, die Zeit meines Lebens immer nebenbei laufen. Ich habe ein Eigenheim, also wie mein Haus. Ich habe schon mit 22 Jahren mein erstes Haus gebaut und 10 Jahre später habe ich das Haus nochmal doppelt vergrößert und das ist auch zum Beispiel ein Teil meiner Versicherung. Ich habe Grund und Boden und ein Haus in einer guten Lage. Das könnte man natürlich veräußern, aber das möchte ich natürlich nicht, weil da ist Hemd dran.
Ja.
Da möchte ich nicht also nur praktisch mit den Füßen nach vorne ausgetragen werden. Und das soll erhalten bleiben. Eigentlich soll es die Tochter bekommen, das ist der Plan. Aber ich habe letztendlich ein Pfand im Rücken. Ich habe Grund und Boden zum Verkauf.
Also unter dem Aspekt mietfreies Wohnen wäre das denn ja so zu betrachten. Ne?
Jetzt,
ja.
Ja, das ist...
Natürlich hat man auch Kosten, klar.
Aber reichlich, man unterschätzt das. Ja. Heizkosten alleine schon, ja. Ob das Müllabfuhr ist oder Straßengebühren und Grundsteuer und so weiter und so fort. Da kommt also immer noch ein Haufen dazu. Und das muss ja alles noch irgendwie gemeistert werden können.
Ich will Stefan noch mal mit ins Boot bringen, wenn wir über das Thema Renten sprechen. Gibt es ja auch unterschiedliche Rentenarten, also bei der Altersrente. Im Gesetz spricht man von der Vollrente und von der Teilrente. Was könnte das für, möglicherweise auch für unsere Hörer, von Interesse sein, sich da zu entscheiden? Welche Vorteile bietet denn welche Rente?
Also grundsätzlich hat man immer eine Vollrente, wenn man also Rente bezieht, die Regelaltersrente mit 67 oder halt die vorzeitigen Renten. Wenn man eine Vollrente bezieht, hat man in der Beschäftigung keinen Anspruch mehr auf Krankengeld zum Beispiel. Wenn ich aber weiterhin einen Krankengeldanspruch erwerben oder behalten will, weil mir halt die Einkünfte aus der Beschäftigung so wichtig sind, weil meine Rente so gering ist, könnte ich auf einen Teil meiner Rente verzichten und zwar nur auf 0,1%. Dann will ich eine Teilrente bekommen und der Gesetzgeber sagt, wer Teilrenten bekommt, ist weiterhin mit Anspruch auf Krankengeld in der Beschäftigung versichert. Also eigentlich eine ganz kluge Geschichte, auf einen ganz geringen Teil der Rente zu verzichten, um so weiterhin einen Krankengeldanspruch zu haben, damit im Falle eines Falles, wenn man wirklich erkrankt, weiterhin für anderthalb Jahre, solange zahlen wir Krankengeld, ja, der Einkommensverlust praktisch ausgeglichen wird. Genauso ist es zum Beispiel, viele ältere Personen pflegen ja ihren Ehepartner zu Hause und werden dann über die Pflegeversicherung normalerweise auch bei der Rentenversicherung angemeldet. Also man erwirbt weiterhin Rentenansprüche, aber nur, wenn ich keine Vollrente bekomme. Also auch hier wieder, wenn ich auf die Rente verzichte, eine Teilrente bekomme, wird die Pflegeversicherung, wenn ich einen gewissen Stundensatz arbeite, den Ehepartner oder die Ehepartnerin als Pflegende bei der Krankenversicherung zur Rente anmelden. Also viele Vorteile, man hat Anspruch auf Kurzarbeitergeld zum Beispiel. Sollte man sich auf jeden Fall überlegen, wenn man finanziell eventuell hier abgesichert sein will.
Überlegen ist das eine, macht man sich ja selber Gedanken. Jetzt sind wir hier im Sozialversicherungsbereich unterwegs. Wen kann man fragen oder wer kann wen fragen? Klassisch bei der Krankenkasse zunächst einmal oder beim Rentenberater?
Also, genau, hier geht es ja um die Rente. Da gibt es einmal Rentenberater. Man kann bei der Rentenversicherung einen Termin vereinbaren. Es gibt aber auch von der Rentenversicherung so Vertrauensleute. Auch die können hierüber Auskunft geben, ob es wirklich im Einzelfall Sinn macht, auf die Rente teilweise zu verzichten und dementsprechend hier halt eine wirtschaftliche Absicherung zu haben. Was neu ist, und das ist super seit einigen Jahren, seit Einführung dieser Flexi-Rente, dass man grundsätzlich bei jeder Altersrente hinzuverdienen darf, was man will, ohne dass die Rente gekürzt wird. Also jeder Hinzuverdienst in der Rente hat keine Kürzung der einzelnen Rente mehr zur Folge und dementsprechend lohnt es sich natürlich auch für ältere Menschen weiterhin zu arbeiten.
Wenn man denn fit genug ist.
Genau, richtig. Die Gesundheit muss natürlich mitspielen. Ja. Steuerlich gesehen ist es ein Nachteil momentan noch, weil man halt meistens dann volle Steuer entrichten muss. Meistens sogar auf Lohnsteuerklasse 6 arbeiten muss. Und hier ist das Schöne, die Politik ist gerade dabei, hier einen Freibetrag zu schaffen, sodass sich wirklich das wirklich lohnt, dass man einmal zwar Sozialversicherungsbeiträge zahlen muss in der Beschäftigung, aber keine Steuern, weil die Steuer halt wirklich hier relativ teuer ist.
Wenn wir mal über den Tellerrand gucken, sind wir ja im gesetzlichen Bereich ja auch den EU-Regelungen unterworfen. So möglicherweise hilft es dann auch mal ins Ausland zu gucken. Zumindest ins benachbarte Ausland zu gucken. Wir haben, das habe ich mir hier mal in meinen Notizen so aufgeschrieben, dass die meisten Menschen in Österreich zum Beispiel mit 65 Jahren in den Ruhestand gehen. In den Niederlanden, Peter, da kommst du ja her, ist das Ganze auch bis 67 Jahre angelegt. Die Frauen gehen in Österreich schon mit 61 in Ruhestand. Und bei Frankreich und Italien, sagt meine Statistik hier, sind es 64 Jahre. Das heißt also, bei allen dreht sich das quasi um die 60 Jahre, ein bisschen drüber. Nun haben wir in Frankreich gerade auch in den vergangenen Jahren nochmal Veränderungen auch in der gesetzlichen Situation gehabt. Stefan, wie siehst du das, wenn man ins benachbarte Ausland guckt? Gäbe es da Anreize, die auf Deutschland übertragbar wären, mal unabhängig jetzt von den Altersgrenzen, sondern grundsätzlich von den Rentensystemen?
Also es ist natürlich immer unheimlich schwierig, so ein Rentensystem umzustellen. Man hat es ja in Frankreich mitbekommen, ja, die wollten nur um 2 Jahre praktisch das Rentenalter anheben und überall Demonstrationen, Proteste. Ja, die Gelbwesten kamen damals ja voll zum Einsatz. Also es ist wirklich schwierig, hier irgendwas zu machen. Wir müssen aber was machen, weil insgesamt unser Solidarprinzip, dass die Beiträge, die reinkommen von der Generation, die arbeitet, sofort an die Rentner ausgezahlt wird, klappt natürlich nicht, wenn ich so wenig Beitragszahler habe. Früher war es immer so, man hat gesagt, 2 Beitragszahler finanzieren einen Rentner. Momentan habe ich nur noch 1,5 Beitragszahler, die einen Rentner finanzieren. Und wenn ich überlege, dass bald die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, ist einfach die Frage, wer soll das bezahlen? Also man muss schon überlegen, wie kann ich zukünftig die Rente auf stabilere, sichere Füße stellen, dass einmal ein Mindestniveau gegeben ist. Hat man ja momentan vor, mindestens 48% des Durchschnittseinkommens soll gedeckelt werden, aber auch die Finanzierung muss in irgendeiner Form neu geregelt werden. Und da ist die neue Regierung wirklich in der Pflicht, hier gemeinschaftlich mit allen Parteien, damit nicht nach 4 Jahren wieder alles umgekehrt wird, ein neues Rentenkonzept einfach mal zu erstellen.
Du sprichst ja dort was an, dass das Rentensystem oder an dem System grundsätzlich etwas verändert werden muss. Und nun gucken wir mal auf die Jahrgänge, gucken die, weil wir nach den normalen Altersgrenzen gehen, wer jetzt in Rente geht oder in den nächsten Jahren in Rente geht. Sind das die sogenannten geburtenstarken Jahrgänge, die Babyboomer-Jahrgänge? Dann haben wir natürlich aber auch nicht nur viele Rentner. Wir haben aber dann auch die Situation, dass Experten aus dem Arbeitsleben gehen. Peter, wie siehst du denn das? Ich meine, du bist ja nun Experte quasi in deinem Beruf, im Handwerksberuf, natürlich über das Rentenalter hinaus. Bist ja erhalten geblieben, aber was hast du dafür getan, möglicherweise auch deine Expertise an andere weiterzugeben?
Ja, also ich kann dazu sagen, dass ich eigentlich doch ziemlich allein stehe mit meinem Prinzip oder mit meiner Ausrichtung, so lange zu arbeiten. Das werden viele nicht können und auch nicht wollen. Das verstehe ich auch. Aber ich kann eigentlich einen Tipp geben an jüngere Leute, die also heute vielleicht schon mit 50 an die Rente denken. Das wird nichts. Es sei denn, man erbt etwas, dann ist das eine andere Geschichte. Aber wenn man weiterhin im Arbeitsleben steht, dann würde ich sagen, dass man also mit 67 auch noch gut arbeiten kann und auch mit 70 noch. Darüber hinaus würde ich sagen, gibt es Sonderfälle.
Insgesamt werden wir ein großes Problem bekommen, wenn das Fachwissen irgendwann in Rente geht. Darum muss sich wirklich jeder Arbeitgebende jetzt schon überlegen, wie kann er langfristig das Fachwissen in der Firma halten? Wie gestalte ich den Übergang? Wie kann ich den Arbeitsplatz für einen Rentner so attraktiv machen, damit man vielleicht ein bisschen länger arbeitet und hier wirklich sein Fachwissen an die nächste Generation weitergibt? Der Gesetzgeber ist hier ganz dringend gefordert. Er muss überlegen, wie kann ich die Beschäftigung für Rentner attraktiver machen? Es gab hier in der alten Ampelkoalition schon das Rentenpaket 2 hieß das. Da war unter anderem mit drin, dass der Arbeitgeberbeitrag zur Renten- und zur Arbeitslosenversicherung an den Arbeitnehmer ausgezahlt werden soll. Also hier noch einen Obolus draus zu packen. Man hat vorher die Aktienrente, wollte man einführen, ist leider alles gestrichen worden durch den Bruch der Koalition. Aber insgesamt muss jeder in der Gesellschaft, sowohl Gesetzgeber, Arbeitgebende als auch der Mitarbeitende, überlegen, wie können wir das Fachwissen in unserer Gesellschaft lassen? Was können wir dafür tun, um die ganze Sache für alle Beteiligten attraktiver zu gestalten?
Da braucht man gar nicht aus meiner Sicht lange überlegen, was man machen muss, sondern lohnt Geld ist die Antriebsfeder und nichts anderes. Man kann schöne Worte machen und schöne Versprechungen machen, aber wovon leben wir? Wir leben nur
von Luft und Liebe.
Von Luft und Liebe, das funktioniert auch nicht.
Aber
das,
nur manchmal.
Das ist aber einfach Fakt. Wenn ich einen Angestellten einen vernünftigen Lohn zahle, dann ist er, und wenn, dann muss zufrieden sein. Wenn jemand zufrieden ist, dann hat man alles erreicht, dann macht er also auch mit Freude die Arbeit und nicht widerwillig. Wenn er sieht, er kommt nicht voran, er arbeitet und arbeitet, dann sagt er auch, was soll das alles?
Ja, okay. Aber ich muss doch einen Arbeitsplatz teilweise umgestalten. Ich meine, du hast ja gerade das beste Beispiel genannt, dass du nicht mal oben auf der Dachrinne praktisch rumturnst, sondern wirklich nur das Theoretische hier mit einbringst und dann wirklich die praktische Ausführung macht dann wirklich die nächste Generation, sodass wirklich insgesamt hier Arbeitsplätze einfach umgestalten werden, sodass sie auch für Rentner, für beschäftigte Rentner attraktiver bleiben. Ja, beim Fliesenleger ist ja genau dasselbe. Der Fliesenleger, der weiterhin oder der 45 Jahre lang auf den Knien gekrochen ist, den kannst du diesen Arbeitsplatz nicht attraktiv machen. Wenn er weiterhin im Knien arbeiten muss, dann musst du halt andere Möglichkeiten finden.
Ich habe wieder mal, du kennst das ja schon, ein paar Mythen mir mal aufgeschrieben, mit denen ich hier vielleicht nochmal aufräumen möchte oder an der Stelle ihr auch aufräumen könnt. Stefan, wenn man 45 Jahre lang gearbeitet hat und eingezahlt hat, reicht die gesetzliche Rente vollkommen aus.
Wenn man volltags gearbeitet hat, würde ich das so unterstreichen. Ja, zumindest meine Generation, wenn das Rentenniveau weiterhin auf 48% Minimum festgeschrieben wird. Natürlich, wenn ich Ausfallzeiten habe oder wenn ich Teilzeit gearbeitet habe und auch weniger dementsprechende Rentenversicherungsbeiträge gezahlt haben, dann wird man davon nicht gut leben können, so wie es der Peter gerne hätte.
Die letzten Jahre vor der Rente sind die wichtigsten.
Auch das stimmt nicht. Ist auch ein Mythos, weil insgesamt ja das komplette, ja, die kompletten Rentenversicherungsbeiträge hier gewürdigt werden und daraus wird ein Durchschnitt praktisch entwickelt. Jedes Jahr werden Rentenpunkte erarbeitet, die dann später, daraus wird schon später die Rente berechnet, unerheblich davon, was in den letzten Jahren gewesen ist.
Und zum Schluss frage ich dann Peter, die Rente kommt automatisch, wenn ich aus dem Beruf ausscheide?
Das Taschengeld kommt automatisch, ja. Das ist ja festgeschrieben.
Aber die Rente muss halt immer noch beantragt werden. Also wir sind ja in der Bürokratie in Deutschland. Noch ist sie ja nicht so abgebaut, wie wir uns das alle wünschen. Und dementsprechend muss man halt wirklich zur Rentenversicherung gehen und einen Rentenantrag stellen.
Als ich 65 Jahre alt wurde, habe ich den Rentenanspruch geltend gemacht.
Ja, bist da hingegangen, hast und ein Formular ausgefüllt und dann war gut.
Naja, den Rentenantrag gestellt und das wurde ja pünktlich bezahlt.
Das ist ja schon mal gut.
Bis heute.
Pünktlichkeit, da sind wir ganz weit vorn. Stefan, wenn du ein Fazit aus deiner Sicht ziehst, was wäre so ein Schlussplädoyer aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht?
Aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht muss man wirklich sagen, es muss was in der Rentenpolitik dringend geschehen, damit auch weiterhin der Generationenvertrag erfüllt werden kann und dass die Renten sicher sind. Ja, so hat damals schon Norbert Blüm gesagt, die Rente muss sicher sein und dementsprechend hoffe ich mal, dass irgendwas passiert, weil wenn alles so weitergeht wie bisher, wird die Rente nicht sicher bleiben.
Wenn du einen letzten Tipp in zwei Sätzen hättest, was empfiehlst du der jungen Generation, also der Jungen, sage ich mal, zwischen 18 und 30 Jahren, für das Rentenalter vorzusorgen?
Ja, also fürs Rentenalter vorzusorgen, erstmal sehen, dass sie die erforderlichen Jahre, um den Vollbetrag zu erhalten, dass sie den auf jeden Fall erfüllen. Und ich sag mal, man kann ja nur vorsorgen, indem man zusätzliche Einnahmen irgendwo bekommt. Oder ich weiß es nicht, wenn ich fleißig bin als Angestellter, war ja auch 10 Jahre Angestellter, entweder sich hocharbeiten, um mehr zu verdienen, oder an, eigentlich der
Qualifikation.
Also Qualifikation, fleißig sein, versuchen, eine führende Position zu erreichen. Aber ich würde auch sagen, es lohnt sich auch, selbstständig zu werden. Da muss man einen anderen Plan machen, ähnlich wie ich. Nur eins ist auch klar, mit Händen der Arbeit kann man nicht reich werden. Man kann aber gut leben, das ist, kann ich bestätigen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Vielen Dank, dass ihr heute beide zur Verfügung gestanden habt. Vielen Dank. Ich wünsche dir einen guten Start, vor allen Dingen einen gesunden Start in deinen wirklichen Ruhestand und in deinem Garten.
Ich werde keine Langeweile haben.
Das ist gut. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Liebe Zuschauer, Zuhörer, ich möchte noch auf eine weitere Folge hinweisen bei Alles geregelt. Und zwar geht's um den Generationenwechsel im Handwerk. Insbesondere dann, wenn Unternehmer ihren Ruhestand planen und diesen dann vorbereiten wollen und an die nächste Generation weitergeben wollen. Insofern vielen Dank an euch beide. Das war's für heute und in Kürze erscheint die nächste Folge von Alles geregelt und vielleicht haben Sie bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in Ihrer Podcast-App zu bewerten. Wenn Sie Fragen, Lob, Kritik oder Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns gerne an allesgeregelt@ikk-klassik.de oder auf den Social-Media-Kanälen der IKK Klassik können Sie alles loswerden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ich danke auch. Dankeschön.